Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle versammelt, die sich zu Jesus hielten. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten: Die Leute sind doch betrunken. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Ihr Lieben, vor unserer Kirche verkehren wieder Straßenbahnen. Sie sind mit über ihnen liegenden Stromleitungen verbunden, sonst würden sie sich keinen Meter bewegen können. Mir ist dieses Bild zu einem Beispiel für Pfingsten geworden. Mit Gott verbunden geht es voran. Uns steht dann die Kraft Gottes zur Verfügung, und zwar nicht nur hier und da einmal, immer. Wir dürfen ständig, ohne Unterbrechung, in dieser Kraft und mit dieser Kraft leben. Pfingsten bedeutet, Jesus Christus ist als der erhöhte Herr mit seiner ganzen Vollmacht und Kraft durch den Heiligen Geist in uns. Und zwar alle Tage bis an der Weltende. Ich meine, dass dies das Größte und Schönste ist, was uns passieren kann. Der erhöhte Christus durch seinen Geist kraftvoll in uns. Von daher stellt sich jetzt natürlich die Frage, an der wir uns nicht vorbeimogeln dürfen: Haben wir diese Kraft? Haben wir diesen heiligen und schöpferischen Geist, den Gott seinen Kindern zur Verfügung stellt? Den Geist der Kraft, den Geist der Liebe, den Geist der Besonnenheit und Selbstbeherrschung, den Geist allen Trostes, den Geist, der in alle Wahrheit führt. Haben wir diesen Geist, oder besser noch, hat er uns? Ihr Lieben, wir müssen unbedingt an diese Kraftquelle von oben angeschlossen sein, denn wie könnten wir sonst im Sinne Gottes unseren Alltag bewältigen? Wie kämen wir sonst mit den Ungereimtheiten des Lebens zurecht? Wie könnten wir dem Tod begegnen? Wie könnten wir immer wieder neu Mut fassen, ohne diese Kraft von oben, ohne den Geist, ohne den Beistand, ohne den Ratgeber, ohne den Tröster? Wir brauchen diesen Geist, und zwar als Einzelne und als ganze Gemeinde. Stellt euch vor, wir würden die schönsten Gottesdienste ausrichten und tolle Angebote für jedes Alter anbieten. Aber all das ohne den Heiligen Geist. Dann käme unterm Strich nichts, aber auch gar nichts heraus, was in den Augen Gottes von Belang wäre. Lasst uns deshalb anhand von Apostelgeschichte 2, 1 bis 13 ganz neu nach dem Heiligen Geist fragen. Und da finden wir in den Versen 3 und 4 die wunderbare Aussage: Sie sahen etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder, alle wurden vom Geist Gottes erfüllt. Der Geist Gottes also nicht nur für ein paar besonders fromme und privilegierte, für Pastoren und enge Mitarbeiter, für den Bischof und den Papst. Hier steht, alle wurden erfüllt. Auf jeden setzte sich der Geist. Wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus anvertraut haben, dann besitzen wir den Heiligen Geist. Die Voraussetzung dafür ist eine klare Lebensübergabe an Jesus Christus. Die Bibel, ihr wisst das, nennt das Bekehrung. Wenn wir uns mit ehrlichem Herzen an Jesus wenden, dann schenkt er uns in einer neuen Geburt, in einer Geburt von oben, in der Wiedergeburt, seinen Heiligen Geist. Die Bibel sagt in Epheser 1, 13, durch Christus habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, die gute Nachricht, die euch Rettung bringt. Gehört, das wäre Erweckung. Und ihr habt es im Glauben angenommen. Bekehrung. Durch Christus hat Gott euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hat, damit er euch sein Siegel aufdrückt oder aufgedrückt. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Wiedergeburt. Mit anderen Worten, jeder, der zum Glauben gekommen ist, ist mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Er hat den Geist Gottes und damit Vollmacht und Gaben und Erkenntnisse und Tröstungen und ewiges, nie endendes Leben. Nun ist es mit dem Geist aber wie mit der Elektrizität. Wir können den Strom an sich nicht sehen, aber wir können seine Wahrnehmungen, seine Auswirkungen wahrnehmen. Wir knipsen die Lampe an und es wird hell. Wir schalten das Radio ein und hören Musik. Den Heizlüfter angemacht und es wird warm. Der Strom selbst bleibt unsichtbar, aber er wirkt sich aus. Wir sehen etwas, hören etwas, fühlen etwas. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir erkennen ihn an seinen Auswirkungen. Heiliger Geist ist die Kraft Gottes, die etwas bewirkt. Bevor ich näher darauf eingehe, etwas Grundsätzliches. Die Geistwirkung bei den Jüngern hat sich nicht hinter verschlossenen Türen abgespielt, sondern im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Heiliger Geist ist also nicht eine Geheimlehre, sondern eine öffentliche Sache. Er sammelt, führt zusammen und vereint in eine Gemeinde hinein. An der Gemeinde und durch die Gemeinde soll es alle Welt erkennen. Jesus Christus ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden und lebt. Und als der Lebende, als der Lebendige, ist er in der Kraft seines Geistes bei den Seinen. Er verändert sie, befreit sie, verhilft zu einem neuen Denken, zu einem neuen Lebensstil, zu einem ganz neuen Sein. Als ich bewusst Christ geworden bin, hat sich mein Leben total verändert. Vieles von dem, was mir vorher ganz wichtig war, war es plötzlich überhaupt nicht mehr. Ich bekam neue Perspektiven, neue Prioritäten. Mir wurden meine Mitmenschen zunehmend wichtiger. Und natürlich auch, wie und wo Gott mich gebrauchen wollte. Denn wenn du selbst zu leben beginnst, dann möchtest du, dass auch alle anderen leben können. Das war das Grundsätzliche, was mir auf dem Herzen lag. Gott hält seinen Geist für alle Menschen bereit. Es ist also keine Geheimsache für ein paar Insider, sondern öffentlich. Die Welt soll und kann die Auswirkungen an einzelnen Christen und an der Gemeinde erkennen. Damit komme ich zu den drei Wirkungsweisen, die unser heutiges Wort dem Heiligen Geist zuschreibt. Erstens, der Geist erschüttert. In unserer Geschichte lesen wir, dass das ganze Haus wie von einem gewaltigen Wind erfüllt war. Wie ein Sturmwind steht da. Was macht ein Sturmwind? Er reißt zum Beispiel im Herbst das welke Laub mit sich fort. Er hat sogar die Kraft, Bäume zu knicken und zu entwurzeln. Wenn Jesus durch seinen Geist in ein Menschenleben kommt, dann wird es aufgewühlt, ja, durchaus auch erschüttert. Gott möchte bei uns nämlich nicht nur ein bisschen ausbessern oder reparieren. Er möchte erneuern, und zwar von Grund auf. Deshalb rüttelt er an unseren Fundamenten. Er geht uns an unsere Wurzeln. Ihr Lieben, es wäre ein Trugschluss zu glauben, ein Leben mit Jesus laufe ab wie das alte Leben ohne ihn, nur eben eine Stufe höher. Man lebt wie bisher, nur auf höherem Niveau. Also dasselbe Leben, nur anständiger, moralischer, ethisch hochwertiger. Falsch. Der Geist Gottes kommt als Sturmwind. Er wühlt auf und erschüttert. Gerade auch das, wo so gern das Wort selbst davor steht. Selbstsucht. Selbstherrlichkeit. Selbstverwirklichung. Selbstsicherheit. Wir sind nicht sicher in uns selbst, siehe Corona. Wir sind aber gewiss in Christus, trotz Corona. Weiter stellt der Geist unseren Glauben in Frage. Er rüttelt wo nötig an liebgewonnenen Traditionen. Manche Tradition ist der Tod im Topf der Gemeinde. Sie trägt nicht zum Leben bei, sondern behindert es. Deshalb muss der Geist an diese Tradition ran. Und er muss an alles ran, was zur bloßen Routine erstarrt und damit tot ist. Der Geist wirbelt es fort und schafft damit Platz für neues, erfrischendes, erweckliches Leben. Geist Gottes, ein Sturmwind. Die nächste Aussage unseres Wortes setzt diesen Gedanken fort. Es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Gottes Geist als Feuer. Feuer brennt. Feuer verbrennt. Und zwar alles, was morsch, faul und unecht ist. Reißt der Heilige Geist als Sturmwind alles Faule und Mosche aus, so kommt er nun als Feuer und verbrennt es. Im Bild gesprochen, dieses Moschezeug soll nicht länger als Hindernis im Weg rumliegen, deshalb wird es verbrannt. Das Feuer des Heiligen Geistes verbrennt, was vor Gott nicht bestehen kann. Das Schöne dabei, dazu gehört auch unsere Schuld, die uns von Gott, von Jesus trennte und eventuell noch trennt. Außerdem läutert das Feuer. In 1. Petrus 1,7 lesen wir, dass unser Glaube als echt und viel kostbarer befunden werden soll als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Jesus möchte, dass unser Glaube echt und kostbar wird. Das geht durch Läuterung. Der Heilige Geist reinigt und befreit uns von Schlacken. Er schafft Platz für das neue Leben aus Gott. Dabei kann es sein, dass eine ganze Gemeinde durch das Feuer der Läuterung und Reinigung muss. Ich habe das mal eindrücklich auf einem Bezirk erlebt. Wir als ganze Gemeinde in der Buße vor Gott. Händel wurden ausgeräumt und Streit beendet. Das war alles andere als leicht. Aber hinterher haben wir erfahren, dass Gott segnet. Um hier von mir zu reden, Gott meldet sich bei mir sehr schnell, wenn ich mich über andere auslasse, wenn ich mich entrüste. Der schon wieder. Die, von der ist doch nichts anderes zu erwarten. Dieses Herabschauen auf andere, Überheblichkeit. Ich denke, jeder von uns hat hier so seine Beispiele. Gottes Geist als Sturm und Feuer, das ist alles andere als gemütlich. Niemand sehnt sich nach solch schmerzhaften Eingriffen, aber gerade so entsteht neues Leben aus Gott. Erstens, der Geist erschüttert. Zweitens, der Geist macht zu Zeugen. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Wer durch den Heiligen Geist zum Glauben gefunden hat, der hat etwas zu sagen. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Dabei wird deutlich, was sie zu sagen haben, haben sie nicht aus sich selbst. Der Geist schenkt die Worte. Welch eine Befreiung! Kurz vorher hatten sich die Jünger ja noch versteckt, verborgen gehalten. In ihrer Angst waren sie verstummt. Aber nun, vom Heiligen Geist erfüllt, tun sie ihren Mund auf. Nichts konnte sie mehr zurückhalten, weiter zu sagen, was durch Jesus geschehen war. Dabei ist nun interessant, Petrus redet in jener entscheidenden Stunde nicht von seinen Erfahrungen. Das hätte er tun können. Stattdessen spricht er von den Heilstaten Gottes. Dass wir das richtig sehen, unser Zeugnis ist wichtig. Wir dürfen und sollen weiter sagen, was wir mit Jesus erleben. Wenn es aber darum geht, Menschen für Christus zu gewinnen, dann müssen wir von den Heilstaten Gottes reden. Wir müssen vom Kreuz reden und davon, dass dort unsere ganze Schuld und Sünde abgetan wurde. Wir müssen von Jesu Tod und Auferstehung reden, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat und dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben bekommen. Das tut Petrus. Ich meine, dass Jesus das auch von uns erwarten kann. Wenn wir selbst heil geworden sind, dass wir dann das Heil erklären und es den Menschen zusprechen. Und noch etwas. Selbstverständlich dürfen wir uns als Christen einmischen. Wir dürfen an die Verantwortlichen appellieren. Wir dürfen Petitionen unterzeichnen bzw. welche selbst ins Leben rufen, wenn uns der Geist und unser Gewissen dazu drängt. Als Christen haben wir uns mit den tagespolitischen Themen auseinanderzusetzen. Aber mit demselben Eifer haben wir von Jesus, dem gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn zu reden. Warum? Weil nur von ihm das Heil zu erwarten ist. Wir dürfen nicht nur unsere Zeit hier auf Erden bedenken, sondern deutlich machen, dass es immer auch um unser ewiges Leben geht. Mich wundert, wie sehr manche um ihr Leben fürchten, dass sie dafür demonstrieren und auf die Barrikaden gehen. Aber auf die Frage nach Gott und wo sie einmal die Ewigkeit verbringen werden, verschwenden sie keinen Gedanken. Die Menschheit sehnt sich nach Frieden. dass der Friede mit Gott aber die Voraussetzung für den Frieden in der Welt ist, das will man nicht wahrhaben. Für mich ist das so, wie wenn ein Kind hustet und wir stecken ihm einen Hustenbonbon zu. In Wahrheit hat es aber eine Lungenentzündung. Lungenentzündung ist mit Hustenbonbons nicht zu heilen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Leuten den wahren Grund nennen, der alles scheitern lässt. Die Sünde des Menschen, sprich sein Getrenntsein von Gott, seine Ich-Bezogenheit und seinen Hochmut, dass er lieber selbst Gott spielen möchte, als seinem Gott zu vertrauen. Dass aber in Jesus Christus immer, wirklich immer die Möglichkeit besteht, mit Gott ins Reine zu kommen. Erstens, der Geist erschüttert. Zweitens, der Geist macht zu Zeugen. Drittens, der Geist scheidet die Geister. Auf dem Tempelplatz stehen auf einmal zwei Gruppen von Menschen. Die einen staunen und entsetzen sich. Was will das werden? Was soll das bedeuten? Von ihnen lesen wir etwas später, dass es ihnen durchs Herz ging, was Petrus predigte. Deshalb fragen sie die Jünger: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie spüren, was hier von Jesus bezeugt wird, hat mit unserem Leben zu tun, ob es gelingt oder scheitert. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Antwort des Petrus: Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Wir dürfen davon ausgehen, dass damals viele Jesus ihr Leben anvertraut haben, während andere nur abwinken. Die sind ja besoffen. Der Geist scheidet die Geister. Ihr Lieben, wenn es um Jesus geht, kann man weder unverbindlich noch neutral bleiben. Gottes Geist bringt es mit sich, dass wir Stellung zu beziehen haben. Ja oder nein, entweder oder. Wer nichts sagt oder meint, sich raushalten zu können, der sagt nein. Hier fallen letzte Entscheidungen. Es geht um Rettung bzw. Verlorensein. Deshalb gibt Petrus ja auch nicht auf. Da heißt es, mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. An seiner Bitte erkennen wir den Ernst der Lage. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das heißt doch, die Welt ist aus dem Lot. Sie liegt trotz mancher Lebendigkeit im Sterben und mit ihr alle, die sich von Jesus eben nicht retten lassen. Ja, der Geist scheidet die Geister. Das kann mitten durch Familien, durch Freundschaften, durch Verlöbnisse und Ehen gehen. Es kann auch mitten durch eine Gemeinde gehen. Wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden, werden wir unter Umständen Menschen verlieren, die unsere Entscheidung nicht teilen. Entscheidung heißt immer auch Scheidung. Es gibt keine Entscheidung ohne Scheidung. Aber indem der Heilige Geist scheidet, sammelt er auch. Er sammelt die, die zu Jesus Ja sagen, und führt sie in der Gemeinde zusammen. Wir verlieren also nicht nur, sondern gewinnen in einem viel größeren Maß Brüder und Schwestern. Ich fasse zusammen: Der Geist erschüttert. Der Geist macht zu Zeugen. Der Geist scheidet die Geister. Das und noch viel mehr tut Gottes Geist und zeigt gerade damit, dass unser Herr lebt und am Wirken ist. Amen.